Welcome, everyone, to another edition of the Dress of a Watch podcast.
Perfekt, perfekt. Hallo.
Hi, ciao.
Wie geht's?
Gut, und dir?
Super, super.
Ja.
Alles gut, ja?
Ja.
Haben wir es doch noch geschafft?
Ja, doch, ja. Ich habe mir gestern ja schon, wollten wir das ja machen, aber leider konntest du ja nicht. Aber schön, dass das heute klappt.
Ja, leider. Ich bin gestern leider hängen geblieben und Auto in der Werkstatt abholen müssen, aber...
Hat denn alles geklappt? Gepasst.
Ja? Ja, ja, wunderbar. Wunderbar.
Top. Das war super.
Alles gut, alles gut. Mhm. Ich habe es dann doch noch nach Hause geschafft, also immerhin. Bisschen später als gedacht, aber es passt schon.
Ja, cool.
Ja, sehr
cool. Ja, Grüße auch an alle deine Abonnenten, ne? Grüße.
Bitte, dankeschön, dankeschön. Ja, Luca, es freut mich, dass wir das machen können heute. Wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, ich mache da so eine Show, wo es eben um unterschiedliche Uhren-Stories geht. Mhm. Und heute werden wir deine persönliche Story mit Uhren hören. Und da gleich auch immer die erste Eingangsfrage ist, wie bist du überhaupt zu dem Thema Uhren gekommen?
Ja, wenn man jetzt den ganzen Anfang betrachtet, muss ich wirklich sehr weit zurückgehen, und zwar wirklich in der Kindheit. Ne? Also schon mit 5, 6 Jahren war ich total angefixt von diesen Flickflack-Uhren. Kennst du die von...
Ja, ja, ja. Ich habe auch eine gehabt früher.
Ja, ne? Also das war so, ich hatte dann mehrere. Ich hatte von Mickey Mouse eine, von Donald Duck, also mit Aufdruck Donald Duck drauf. Und dann hatte ich später eine von, die war aber nicht von Flickflack, das war so eine Flintstones-Uhr, wo Fred Feuerstein drauf war. Und dann konntest du die aufklappen und dahinter war dann die Digitaluhranzeige. Also keine analoge Digital. Cool. Und meine erste richtige Uhr war dann wirklich eine Swatch, ein Swatch-Chronograph. Irony
Chrono. Sehr cool.
Ne? Das war dann so mit, ja, so 8 Jahren. Genau. Und dann die erste teure Uhr, also für mich damals teure Uhr, die ich aber geschenkt bekommen habe damals von meinen Eltern, war die G-Shock.
Ja, ja, kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja, die waren auch super.
Genau, keine Baby-G, sondern wirklich die G-Shock. Ne? Also viele hatten auch von meinen Kollegen oder Freunden in der Klasse auch die Baby-G. Und ich wollte aber die schwarze G-Shock, das war eine ganz große Fette mit dem NATO-Band oder Klettband, war das ja super. Die habe ich gefeiert.
Cool.
Und so richtig, dass man sagen kann, in dem Bereich Luxusuhren oder wirklich, dass diese Passion anfing, war eine ganz besondere Geschichte bei mir. Und zwar hat es damit zu tun, dass mein Stiefvater, kurz bevor er 30 geworden ist, wollten wir ihm ein schönes Geschenk machen, meine Mutter und ich. Und also speziell meine Mutter. Und die hat dann überlegt, ja, was machen wir? Und wir wussten halt, ich habe viel mit meinen Eltern und mit meinem Stiefvater viel James Bond-Filme geguckt damals so. Also es war immer, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich durfte sogar auch mit 9 oder 10 durfte ich immer Roger Moore, James Bond oder Sean Connery Filme.
Auch.
Durfte ich gucken. Ne? Und ich weiß noch, wie
nicht, nur das.
Nur das. Und ich wusste immer, wie mein Stiefvater immer da saß und sagt, boah, siehst du die Uhr? Siehst du die Uhr, die der oben hat? Und dann ich immer als Kind, ja, ja, ne? Und er sagt, das ist eine Rolex Submariner, ne? Und ich so, okay, ne, so, ne, oh. Ne? Wow, was kann die? So, also, warum? Was gibt's da? Was ist das für eine Uhr, ne? Und das hat mich immer schon irgendwie fasziniert. Und dann wusste ich, mein Stiefvater, der ist immer mit uns auch Schaufenster gucken gegangen, also hier, ne, Shopping, und hat immer von Uhrenladen so gestanden geguckt, aber war immer zu geizig, sich so eine zu kaufen, so. Ne?
Ja.
Und meine Mutter, weiß ich noch, sie hat gesagt, hey, wir besorgen ihm so eine, aber du darfst nichts sagen, und sie hat extra für ihn gespart, lange gespart, und ich weiß noch, das war damals ein Aufwand auch schon, man hat zwar diese Uhren auch mit Rabatt gekriegt, das darf man heute ja gar nicht mehr sagen, ja, man hat Punkte gekriegt auf eine Submariner, aber es war trotzdem schwierig, wenn man jetzt sagen wollte, man war beim Konzi und er hatte jetzt zum Beispiel eine No-Date oder eine normale Submariner da und keine Date, und du wolltest eine Date, dann musste er sie über einen anderen Konzessionär besorgen oder eine andere Filiale. Und so war das da auch. Da haben wir die über Hamburg, Bäcker in Hamburg, damals ein Juwelier. Da haben wir die gekriegt, ich glaube, für damals 5.000 Mark glatt, statt 5.100 Liste. Ja, genau, D-Mark. Ne? Und da wir damals, ich weiß nicht auch, wie das bei dir war, bei mir war das immer so, früher war McDonald's-Besuch war ein Highlight. Also das hat man so einmal im Monat, wenn überhaupt, gemacht mit der Family. So, ne? Und das war bei uns so ein Highlight, und ich wusste immer auch, mein Stiefvater hat immer ein Big Mac bestellt. Immer Big Mac und dann halt in dieser Schachtel. Und dann haben wir extra so eine leere Big Mac-Schachtel besorgt und haben da rein die Holzbox mit der Rolex reingemacht. Ja, und an dem besagten Tag, als er Geburtstag hatte, haben wir ihn überrascht. Da waren auch Freunde von ihm da, also war eine Überraschungsparty. Und er hat nicht damit gerechnet, kam von Arbeit, war super glücklich. Und dann hat er diese Schatulle gesehen. Und alle anderen Leute, musst du dir vorstellen, hatten ein ganz normales Essen. Also meine Mutter ist ja Italienerin, hat Spaghetti gemacht. Und nur er hatte diesen Big Mac. Und er hat sich richtig gefreut. Er dachte jetzt, er ist der Einzige, der ein Big Mac essen darf. Ne? Und macht die Schachtel auf und sieht da drin die Rolex-Box. Und dann guckte er meine Mutter an. Und ich habe das ja mitgekriegt als Kind. Und das hat sich so eingebrannt. Ja, und der war so platt, mein Stiefvater, der wusste nicht, wo vorne und hinten ist, das ging ihm so nah und und dann werde ich nie vergessen, die Tage danach noch, weil er sich so darüber gefreut hat, haben wir zusammen immer bei mir im Zimmer rumgesessen und dann hat er mir diese Broschüre von Rolex, die ja dabei war, ne, haben wir uns immer durchgeblättert, die Preisliste, haben uns die Modelle angeguckt und ja, und da hat es bei mir Klick gemacht und da habe ich damals schon gesagt, ey, entweder schenkt mir meine Frau später so nur oder ich kaufe sie mir selbst. Ja, und so kam das, ne.
Coole Sache. Sehr coole Sache. Ja. Ja, richtig genial. Und was, hast du noch deine alten Flickflack oder die ersten Uhren, die du so hattest?
Nein, ich hatte mal, also diese Swatch, also diese Flickflacks leider nicht. Also vielleicht hat meine Mutter oder mein Vater vielleicht noch irgendwas zu Hause rum, aber ich habe leider von denen gar nichts mehr. Auch die G-Shock nicht mehr, die habe ich verkauft damals, um mir dann davon, was war das denn? Ich habe mir davon eine Automatikuhr sogar geholt, meine erste Automatikuhr. Das war so eine Alpha. Kennst du die Alpha-Uhren?
Sag mal jetzt nichts, ne?
Also Alpha wie das griechische Alpha. Ja. Die haben meistens so Hommage-Uhren gemacht. Da habe ich mir so eine Hommage-Submariner geholt. Ja, das war so, ne? Aber ich habe leider von den Swatch, ich hatte ein paar Swatch, die habe ich aber auch verkauft damals.
Ja, cool. Ja. Ich habe auch gerade vor kurzem erst, so vor ein paar Monaten, durch meinen Opa auch so seine alte Sammlung bekommen. Mhm. Ich sehe gerade, der Burak ist auch da. Und der Mike.
Ja, Mike auch.
Hallo Leute. Ja. Und der Adriano ist auch da, der sonst auch immer beim Battle of the Bracelets aktiv bewertet.
Ah.
Sehr cool. Also ich habe gerade vor kurzem, vor ein paar Monaten, die alte Sammlung von Swatch-Uhren von meinem Opa bekommen. Und da waren auch so ein paar Sachen dabei, die ich gesehen habe, die er getragen hat oder die wir auch zwischendurch als Kinder mal tragen durften. Das ist schon auch eine coole, richtig coole Marke eigentlich, Swatch, was die so alles gemacht haben. Ja.
Also ich sag mal so, in den 90ern, ich habe ja die 90er noch aktiv erlebt, so zumindest Ende der 90er, da war Swatch, da hat man Swatch getragen. Ne? Also selbst Rolex oder Breitling oder Omega-Träger, die diese Uhren hatten, haben auch eine Swatch getragen, weil war einfach cool.
Ne? Ja, absolut, ja. Ich finde, sie sind heute noch cool.
Ja, finde ich auch.
Also wenn man die richtige hat und wenn es irgendwo dazu passt oder so ein bisschen extravaganter sein darf, dann findet man dort schon ein paar coole Sachen, ja.
Da habe ich auch eine Uhr, die ich von meinem, also mein Vater hat mich extrem mit Uhren geprägt. Mein Vater ist sehr auch Uhrenliebhaber, von dem habe ich das so in der Kindheit gehabt, in der frühen Kindheit mit Flickflack und so, weil der hatte selber immer. Aber der hatte sehr ausgefallene Uhren. Ich habe zum Beispiel eine Uhr mit von meinem Vater. Die hat er mir jetzt mal mitgegeben. Die hat er nur zweimal getragen. Die hat er sich extra das Blatt anfertigen lassen. Und zwar...
Coole Sache,
Das ist eine BWC. Eine BWC.
Ja.
Beziehungsweise Diatope. Diatope war diese Untermarke von BWC. So heißt, vielleicht heißt auch nur das Modell so. Ich habe mich noch nicht ganz damit beschäftigt. Auf jeden Fall war das so eine Rado-mäßige Geschichte, ne, von der Form. Ja. Und man hat dann hier so ein Mitternachtszifferblatt, so wie ein Brillantzifferblatt und mit so Brillanten drauf. Und die hat er, Blatt hat er sich extra, das war eine Sonderbestellung damals, die hat er sich so anfertigen lassen, war so nicht normal, sagte er. Ja. Und er hat seine Initialien eingravieren lassen. Und zwar hier an der Schließe. Ich weiß nicht, ob man das ganz leicht sehen kann, da.
Ein bisschen, ja.
MR. Mhm. Und die soll ich jetzt fertig machen. Die ist unpoliert, die läuft nur nicht. Da ist ein Quarzlaufwerk drin, ich muss die mal zur Revision bringen. Ja. Das mache ich jetzt für ihn. Ne? Und ich habe da aber noch eine andere Swatch. Leider Gottes ist die kaputt gegangen. Weil das Problem bei Swatch ist ja, die haben ja ein Kunststoffgehäuse. Genau, und das wird mit der Zeit porös und alt oder bricht, je nachdem, wenn du die Bänder wechselst. Genau. Und ich weiß noch, mein Stiefvater hat mir die geschenkt. Und zwar, vielleicht, wenn du Zeit hast, ich weiß nicht, kannst du gerade gucken? Schwierig,
ja.
Ne?
Doch.
Und zwar... Gib mal ein, die Swatch Aquachrono. Aquachrono Point Break. Wie der Film, Point Break. Gefährliche Brandung von Keanu Reeves. Das war der die Uhr zum Film damals. Das war so eine Merchandising-Geschichte.
Ja. Ja, ja,
sehe und ich schon. Sehe ich schon, ne? Siehst du? Und die sieht so ein bisschen aus, mein Stiefvater hat immer gesagt, die sieht so ein bisschen aus wie eine Navi-Timer. Wie so eine Mischung.
Ja, so eine Mischung
aus Navi-Timer und Swatch.
Absolut.
So.
Absolut.
Ja, und er fand die wunderschön und die ist an so einem Rollo-Band und er hat die dann immer an so einem Wild- oder Hirschleder, also so richtig was mit weißer Haar dran, also richtig sportlich. Und da ist es damals dann abgebrochen, leider. Da ist wirklich an der Seite die Flanke komplett weggebrochen, weil das Kunststoff einfach alt wurde, porös und du kriegst kein Tauschgehäuse. Ich habe bei Swatch angerufen, machen die nicht. Einmal kaputt.
Ja, das ist leider echt schade, ja.
Und die ist super selten, die ist sehr gefragt. Die ist wirklich eine coole Uhr.
Ja. Coole Sache, ja.
Ja, die hat mich zum Beispiel auch sehr, sehr geprägt in der Kindheit, die Uhr, weil ich fand die immer so cool irgendwie. Sieht so gut aus.
Ja, das ist schon lässig. Also die haben, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon ein paar richtig, richtig coole Sachen, die sie gemacht haben. Ich habe so eine alte Jelly, also diese durchsichtigen, komplett durchsichtigen, aber noch die kleine und die ist auch, also ich finde sie super lustig zum Tragen. Ich meine, zwar schwierig, aber weil sie doch etwas klein ist, aber es macht irrsinnig viel Spaß und manchmal ist es genau der richtige Moment, um die dann auszupacken, ja.
Ja, aber die waren schon arg klein, ne, früher, ne?
Die waren richtig klein, ja. Ja, das stimmt, ja. Aber ich habe leider auch ein paar, die sind dann genau porös geworden. Da kann man das Band leider nicht mehr verwenden. Aber ich habe gehört, ein anderer Gast, der sich auch mit Swatch sehr, sehr viel beschäftigt hat, der hat zu mir gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man die Armbänder nachbestellt. Die Originalarmbänder. Weiß nicht, ich habe es nicht selbst probiert, aber
okay.
Vielleicht geht das.
Ja. Guck mal. Ja. Ich hätte beinahe diese Point Break nachgekauft. Ich war in Dortmund, über Kleinanzeigen habe ich einen gefunden, der hat die verkaufen wollen und ich bin dahin und dann witzigerweise, oder was das ja, traurigerweise ging die dann auch nicht. Also gerade beim Kauf, er wollte mir die geben und dann hat er ehrlicherweise, so ehrlich wie er war, hat er festgestellt, die ging gar nicht mehr. Also und dann ist er mit mir zusammen zum Uhrmacher, wollten wir Batterie wechseln, haben wir gemacht, ging gar nichts mehr. Das Werk war platt.
Weg, ja.
Und du kommst ja an das Werk nicht so ran.
Ja, das ist ja leider, ja.
Ja, und dann habe ich ihm die zurückgegeben, er hat die dann auch angenommen. Er sagte, gut, dann ist es so, ne?
Ja.
Klar, man hätte sie natürlich auch nur aus Just for Fun tragen können, ohne dass sie funktioniert, ne? Er wollte, glaube ich, 60 Euro, hätte ich eigentlich machen können, ne? Aber das sind so, ja, man will ja dann doch, dass die Uhr funktioniert.
Ja, sicher. Naja, es macht ja dann doch irgendwie keinen Spaß, wenn sie nicht geht. Ist auch irgendwie schade. Prost.
Prost.
Ja, sehr cool. Und was war dann deine erste richtige Uhr? So, also, weil du gesagt hast, was hast du gesagt, Omega?
Nee, Rolex. Also, meine erste richtige.
Ach so, ja.
Meine.
Stimmt. Hm? Ja, genau. Ja.
Also, meine erste richtige Luxusuhr war, da war ich 21.
Ja.
Auch eine schöne Geschichte. 21 saß, ich muss dazu sagen, als ich mit der Ausbildung fertig war, habe ich direkt im Außendienst mit 19 angefangen, im Vertrieb. Damals für eine Druckerei. Und mein Stiefvater arbeitet heute noch in dieser Druckerei. Also wir waren eine Zeit lang für 3 Jahre quasi Kollegen. Er hat mich eingearbeitet, sage ich mal, auch im Außendienst. Und dann saßen wir gegenüber. Wir hatten damals noch ein Büro hier in Paderborn, so ein Außendienstbüro. Und dann saßen wir gegenüber und ja, fast jeden Tag. Ich war immer nebenbei so immer wieder am Gucken. Damals schon bei Chrono und E-Mail normal. Da habe ich immer so geguckt und er so, was machst du da? Ja, ich gucke nach Submarine. Ja. Und dann er so, ja, wo liegen die denn? Ja, und dann haben wir schon damals, lagen die ja schon bei 4.500 Euro. Ne, wie gesagt, ist jetzt 10 Jahre her. Und da sagt er auch, puh, die werden wahrscheinlich nicht günstiger, auf langer Sicht. Und ich so, ja, ich merke das auch schon, die werden nicht günstiger. Ja. Und da hat er gesagt, Mensch, hast du noch dein privates Auto? Habe ich ja verkauft. Ja, habe ich verkauft, weil ich hatte einen Firmenwagen, ich hatte einen Privatwagen vorher, einen Audi, während der Ausbildung, den habe ich dann verkauft, weil der stand eigentlich nur noch rum und ja, ich hatte das Geld dann über, ne? Und dann sagt er, hey, wenn du doch das Geld hast, mach es doch. Wenn du doch Spaß dran hast, ist doch egal, was die anderen Leute sagen. So, das fand ich ganz cool von meinem Stiefvater, weil er gesagt hat, ganz ehrlich, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil ich so, mit 21, was denken die Leute? Ich so, ne, und bist zu jung und das kauft dir eh keiner ab, ne, dass du das selber dir geleistet hast. Und er so, Quatsch, mach doch. Ist doch egal, was die anderen sagen. Ja, und dann so war das dann. Dann haben wir ein bisschen gesucht, gestöbert und dann haben wir einen gefunden. ein Italiener, ein ganz netterer Herr, ein älterer Herr, der, ja, ich sag mal, mit Antiquitäten macht eigentlich, Antiquitätenhändler, aber macht auch nebenbei mit Rolex-Uhren und auch Patek. Und dann haben wir den besucht in Braunschweig. Der Tag war schlimm, war ein Regentag, das war ganz schlimm, wenn ich mein Leben nicht vergessen, dunkel, am Regnen, war so ein Herbsttag. Ja, und dann sind wir da hingefahren, haben uns abends mit denen getroffen, ein kleinerer Italiener, ein älterer Herr. Ja, und dann hat er sich gut mit uns unterhalten und dann hat er mir die Uhr verkauft, damals bei 4.500 Euro, eine nagelneue V-Serie, 16610, also noch bevor cool. die Keramik rauskam.
Cool.
Ja, das war meine erste Rolex, ne? Und dann habe ich auch gesagt, ah Mensch, die willst du behalten, das ist deine erste. Ja, und dann bin ich aber irgendwann mal falling in love in Vintage-Modelle. Dann, also ich muss dazu sagen, dann fing erst diese Miserie erst richtig an. Dass du so, ne, du kennst das ja selber, dann bist du in diesem Game drin und dann denkst du dir, oh, was gibt's denn noch? Oh, ja. Da gibt's ja noch Vintage. Was ist denn jetzt Vintage? Das ist spannend. Davon will ich mehr wissen. Und ja, und dann hatte ich damals aber noch nicht so die Mittel. Ich habe auch noch nicht so viel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch Geld verdient, dass ich sage, ach, dann behältst du die, holst du noch eine. Und ja, und dann habe ich irgendwann mal mich entschieden, meine erste Rolex zu verkaufen und kaufe mir davon eine GMT Master, eine Pepsi 1675. Damit bin ich ein bisschen auf die Schnauze gefallen, weil, wie soll ich sagen, das war ein zu schneller Kauf. Ja. Mich nicht damit ja. genug beschäftigt. Damals bei Cologne Watch, ist jetzt kein No Front gegen Cologne Watch, aber das war keine gute Beratung im Nachhinein auch, weil man hat mir gesagt, das wäre eine super authentische Uhr, blattauthentisch, alles authentisch. War es aber nicht. So, war nicht das richtige Blatt zur richtigen Zeit und naja gut, und dann das und an der Uhr selber war auch viel dran. Ich musste die dreimal einschicken dort, war jedes Mal die Datumscheibe kaputt, ging nicht und ja, und dann irgendwann mal hatte ich die Schnauze voll von der Uhr. Ja, und dann habe ich die Uhr, zum Glück hat ein Sammler diese Uhr gesucht, weil er hatte das passende Blatt, aber nicht das passende Gehäuse, die passende Uhr. Und im Gegenzug hatte er eine 1675 MK1, die okay. Long E, die mit dem matten Blatt von 1969, ja. Guck mal. Das waren die ersten matten Zifferblätter bei der GMT Master. 1675. MK1. Das war meine erste.
Cool, ja.
Also ich sag mal, wie soll ich sagen, ich sage immer netter, das war meine erste richtige, gute Vintage-Uhr. Die habe ich dann lange gehabt, die habe ich 3 Jahre gehabt und habe ich auch fast jeden Tag so getragen, auch bei der Arbeit. Ne? Im Wasser habe ich ein bisschen aufgepasst, aber ich hatte einen Wasserdichtigkeitstest gemacht, war 100 ja. Meter angegeben. Ja. Ich hatte ein neues Saphirglas. Also eigentlich alles gut. Ne? Und danach kam dann noch eine 1601 dazu. Also ich hatte dann die GMT Master nebenher und hatte dann noch eine 1601 Datejust als Fullset. War auch eine tolle Uhr. Vermisse ich heute noch, traue ich noch hinterher. Dann kam eine Oyster Quartz. Zweimal sehr sogar. Cool, ja. Ja, Oyster Quartz war...
Genial, ja.
Auch traue ich auch hinterher. Also ich glaube, wenn ich immer noch das Geld jetzt mal so über habe, dann ich glaube, da muss noch mal eine Oyster Quartz her, weil es eine geile Uhr ist.
Richtig cool.
Die ist doch selten. Schön, ne? Hast du mal eine gesehen live?
Na, noch nie.
Ist selten, ne? Live so am Arm. Ich hatte jetzt vor kurzem Glück beim Einkaufen hier bei uns im Ort vorm Lidl, war ein älterer Herr mit seiner Frau und am Ausladen am Auto und dann, wie das so ist, dann gucke ich halt reiß so. Stehe daneben und gucke mir so seinen Arm an und sehe, er hat eine Bicolor Datejust Oyster Quartz, ne? Eine Bicolor. Ja, und der hat die wahrscheinlich auch damals dann so gekauft und hat die seitdem gehabt. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ne?
100%.
Aber auch da, Leute, kann ich auch nur so an die Leute sagen, ihr müsst aufpassen, gerade bei Vintage, auch ich wurde bei der Oyster Quartz, bei meiner ersten Oyster Quartz, die habe ich auf einer Börse gekauft, auf einer Uhrenbörse in Düsseldorf, auch von einem zertifizierten Händler, so vieles. Auf jeden Fall war es dann so, ich habe die mit nach Hause genommen. Die Messe war an einem Samstag und Sonntag saß ich zu Hause im Büro und habe dann die Uhr mir angeguckt und ich habe gesehen, an der Schließe war überall Dreck, Schmock, also sehr eklig, also nie gewaschen worden. Naja gut, und wie ich das so mache, habe ich heißes Wasser genommen, ein bisschen Seife und habe die sauber gemacht. Leg die neben mir und habe dann ein bisschen Büroarbeiten gemacht, schon für den nächsten Tag. Auf einmal gucke ich so auf das Zifferblatt und denke, wieso sind denn da Tropfen denn drin? Das darf doch nicht sein. Da ist die abgesoffen. Da war die nicht dicht. Ja, ich dem Händler angerufen. Nicht da, sonntags, nicht rangegangen. Ich, ach du Scheiße, ja. Ich keinen Ball dabei gehabt. Kennst du diese Gummibälle, wo man dann wenigstens schnell aufmachen kann? Ja. Nee, ich habe die Uhr auf der Heizung gelegt. Nix, hat nichts gebracht. Die ist komplett abgesoffen. So. Ich dann keinen Rechtsstreit mit dem Verkäufer gehabt, aber ich habe, sag ich mal, hart drum kämpfen müssen, dass er dann die Uhr wieder angenommen hat. Ich habe mich dann mit dem getroffen, er hat mir das ganze Geld zurückgegeben, hat mir aber dann noch so einen Spruch reingewirkt, ja, Rolex, alte Rolex-Uhren sind ja auch nicht wasserdicht. Und ich so, ey, ganz ehrlich, es gibt viele Uhren, die nicht wasserdicht sind, aber auch mein Stiefvater, seine Rolex war auch 20 Jahre alt in dem Moment, oder sagen wir mal 15 dann. Die ist auch wasserdicht. Und er war 10 Jahre nicht zur Revision, bis ich ihm mal darauf hingewiesen habe, man muss auch mal eine Revision machen. Hätte ich das nicht gesagt, wäre der heute noch nicht da. Die lief und auch die Dichtungen waren noch die alten. Ich so, ganz ehrlich, kaufe ich die nicht ab. Und wenn, dann schreib es auch da rein. Dann schreib rein, keine Garantie auf Wasserdichtigkeit. Ne? Ja gut, hat er aber eingesehen. Und das Üble war aber dann, dass ich 3 Wochen später auf einer Kölner Uhrenbörse ihn wieder gesehen habe. Und ich habe die Uhr gesehen mit dem Blatt. Und das Blatt war mittlerweile braun geworden. Also war komplett hinüber. Und das hat er dann verkauft als Tropical.
Ja, also... Ach, ganz schön frech, ja.
Ganz schön frech. Ne? Und jetzt sage ich mal, wenn das einer nicht weiß und sich nicht damit beschäftigt, der fällt da drauf rein. Ne? Das ist, ja. Es wird halt viel Schmuh betrieben bei Vintage.
Das stimmt ja. Leider, ja. Das stimmt leider. Deswegen ja. die meisten Leute, mit denen ich über Vintage spreche, die sagen, du kaufst nicht die Uhr, sondern du kaufst denjenigen, der die Uhr verkauft. Und da muss man sich dann wirklich sicher sein, dass das passt.
Ja, sonst das ist so.
Besser nicht machen, ja.
Richtig. Vertrauen ist wichtig. Beide Seller, ne? Also wenn der Verkäufer sich damit beschäftigt und sich genauso gut auskennt und auch fair ist, ehrlich, lieber überlegt man sich das 2-mal, 3-mal, bevor man einfach irgendwo schnell nur eine Uhr holt. Ne? Das ist, ja. Ja. Und angucken ist wichtig. Also das sage ich ja immer wieder, auch bei neuen Uhren. Es ist schwer. Viele neue Uhren wie eine Daytona oder eine Patek Nautilus, die hat ja nicht der Konzessionär da, leider, um sich die mal anzugucken. Aber wenn es geht, sage ich immer nur, wenn es geht, guckt es euch erstmal an, mal am Arm und dann wisst ihr, hey, das ist was. Ja, weil auf Bildern wird eine Uhr immer anders, auf Instagram.
Immer, immer.
Ja? Da sind Filter durchgejagt, die Uhr sieht, der Arm ist schön, meinetwegen, die Uhr sieht gut aus, aber an einem selber denkt man dann, passt doch nicht, ne?
Na. Also, so ist es mir ergangen. Ich habe die neue Batman vor kurzem mal gehabt, weil einer meiner Bekannten eine hat. Und mit der habe ich dann so ein Styling gemacht, also Armbänder getauscht und Sachen ausprobiert. Und ich hatte die am Arm mit dem Jubilee-Band und ich habe sofort gewusst, das ist nichts für mich. Verglichen mit einer alten, die ist mir einfach zu groß. Also die Stege, die sind viel zu groß, meines Erachtens. Mhm. Und die Uhr wirkt einfach viel, viel größer. Ich habe ein kleines Handgelenk, muss man auch dazu sagen. Und,
okay.
Und da war das dann nichts.
War das nichts,
ne? Nein.
Ja, und das meine ich dann.
Die Uhr ist schön, aber...
Aber auch Hype hin oder her, sie muss auch passen zu einem. Ne?
Richtig,
also die Uhr muss passen. Und deswegen, das ist, live ist immer was anderes. Dann hast du's, dann weißt du die Gewissheit für dich selbst. Und ja, fährt mal mit gut.
Ich würde sagen, wir schauen uns mal da kurz ein paar Fragen an. Der P. Winkler fragt, ob du später noch eine funktionierende Oyster Quartz bekommen hast.
Richtig, habe ich.
Ja. Hast du sie noch?
Das war ja meine erste, genau. Die erste, ja. Ne, das war ja die ich gesagt habe, die war halt schlechter Kauf. Und dann habe ich mir gedacht innerlich, hey, das kann es ja nicht sein. Du kannst jetzt nicht so schlechte, negative Gedanken gegenüber die Oyster Quartz haben. Da konnte die Oyster Quartz auch nicht für das Modell. Und dann habe ich eine gehabt, die war wunderschön. Eine Oyster Quartz mit dem Jubi-Band. Also das ist das Modell 17014. 17014. Das ist die mit der geriffelten Lünette, mit dem Jubi-Band. Sieht wirklich aus wie eine AP Royal Oak so. Mit dem Band auch. Noch mehr als mit dem Oyster. Und die hatte ein marineblaues Zifferblatt. So ein nachtblau, marineblau. Wunderschön. Die war unpoliert, aber die war wie neu. Top-Zustand, hatte einen frischen Service von Rolex. Hatte eine Originalbox, aber keine Papiere. Aber das war mir... Also mir geht es in erster Linie auch um eine Uhr. Ne? Klar ist es schön, wenn man alles hat, nice to have. Aber bei der war es dann so, gerade bei der Oyster Quartz, ist es auch schwierig, gute Modelle zu finden. Weil es auch schon so wenig gibt von denen. Und ja, die war super. Tolle Uhr. Und die hat dann später mein Konzessionär, oder ich sage immer mein Konzessionär, also der Konzessionär aus Paderborn, wo ich eigentlich die meisten Uhren kaufe, der hat die abgekauft. Der fand die so gut. Und ja, da kam man ins Geschäft.
Ja.
Der hat zum Beispiel auch Spaß an Vintage-Uhren.
Ja.
Ja, und ja, bei ihm schön. Ist das Und bei ihm ist das cool, er ist einer der wenigen, oder mittlerweile ist es jetzt auch zum Trend geworden, manche machen das ja auch nach, Bucherer, glaube ich, macht das, Ruschenbeck auch, aber er war so einer der ersten, der hier das gewagt hat, auch mal im Kundenauftrag Uhren zu verkaufen oder halt Vintage-Uhren. Bei ihm heißt das immer Vintage-Ecke, aber das sind halt ja Gebrauchtuhren. Ne? Und da findet man hin und wieder auch mal tolle Schätzchen. Ne? Also da habe ich auch öfters mal was gebraucht dann gekauft bei ihm.
Cool. Mhm. Ja. Das heißt, du bist ein Sammler, der doch auch Uhren austauscht im Sinne von Verkaufen und Kaufen, oder?
Genau. Ich mache es immer abhängig davon, wenn ich eine Uhr wirklich, wenn sie mich nicht mehr anfixt, wenn ich sage, das Herz pocht nicht mehr dabei, die Gefühle kommen nicht hoch, dann bin ich auch bereit, dann loszulassen. Dann sage ich auch, hey, vielleicht besser das Geld, dann soll jemand anders glücklich damit sein mit der Uhr. Und ich kann von dem Geld vielleicht reinvestieren in was anderes, in eine andere Uhr. Ne? Also das mache ich schon. Also ich habe jetzt keine Lust unbedingt, die Sammlung immer weiter aufzublähen, weil ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich sage, es ist, eigentlich sind drei Uhren, eigentlich reichen drei Uhren, oder?
Naja, es reichen sogar eine oder zwei. Zwei könntest du noch gleichzeitig tragen, aber im Endeffekt kannst du eh immer nur eine tragen. Also ich bin aber ganz deiner Meinung. Also ich versuche das auch auf ein Minimum zu halten, wenn es irgendwie geht. Ich habe ehrlich gesagt noch keine verkauft, aber die Sammlung ist auch nicht wirklich groß. Und demnach schauen wir mal, wie es in Zukunft weitergehen wird. Aber ich, also du kennst es eh. Bei mir ist Chrono 24 täglich offen auf meinem Computer. Ich glaube, ich verbrauche sicher mehrere Stunden am Tag dort und schaue mir die neuesten Sachen an. Und es gibt immer irgendwas Neues, was man dann so ein bisschen entdecken kann. Aber ja.
Ja, das ist so. Ja, das ist, also drei Uhrenkollektionen finde ich in Ordnung, maximal fünf. Also ich habe mir jetzt eigentlich gesagt, fünf, also hochwertige Uhren. Also wenn ich jetzt sage, mal so eine 200, 300 Euro Psycho, die kommt auch so zwischendurch mal. Das ist ja, das sagt man, das ist ja auch gar nicht jetzt hochnäsig gemeint, aber das ist ja für viele schon viel Geld, 300 Euro für eine Uhr. Die weiß Gott mehr verdienen als ich. Die gibt Leute, die wollen trotzdem keine 300 Euro für eine Uhr bezahlen, weil die einfach nicht die Wertschätzung da haben. Das interessiert die nicht so. Ne? Genau. Aber für mich ist so mal so eine 100, 300 Euro Uhr, das ist auch mal okay, die kann man zwischendurch mal schießen, wenn man Bock hat. Und ich gehe so gerne auf Flohmärkten oder auf Uhrenbörsen, wo so, ich sag immer Opa-Uhren. Ne? Kennst du das? Wenn da so einer ist mit so einem Stand und der hat dann so eine Kiste und dann kannst du so wühlen. Und dann sind ganz viele alte Handaufzuguhren aus den 60ern. Ich finde das so geil.
Ja.
Und da, ne, du bist ja so mit Lederbändern, ne? Wenn du da eine Uhr findest und du kannst sie da mit einem Lederarmband veredeln und daraus machst du gleich eine andere Uhr, top.
Ja, und du findest dort richtig coole Sachen, also diese ganzen alten Omega Seamaster Modelle oder sogar Constellation und solche Geschichten, die kriegt man dann um einen recht günstigen Preis auch dort, also muss man schon sagen. Also bist mit, weiß ich nicht, sogar 100 Euro gut dabei, zwischendurch.
Ist so. Also ich habe auch letztens, ich weiß nicht mehr die Marke, das war auch irgend so eine, also in Anführungsstrichen unbekannte Schweizer Marke irgendwie aus den 60ern, Handaufzug, ganz flach. Die sah wirklich aus wie eine alte Calatrava.
Cool.
Wirklich genau so, ne?
Cool.
Und ein Kumpel hatte die dann, ich weiß gar nicht mehr, ob der die hat, aber der hat die sich für 50 Euro. Einfach so, ne? Er sagt, geil, die nehme ich mit. Sieht aus wie eine Patek, ne?
Ja,
war ja, ist schön.
Ja.
Und ich kann heute immer die Leute sagen, ich versuche ja nicht die Leute, in Anführungsstrichen, ich sage mal Influencen, ne? Man will ja nicht die Leute, jeder soll ja selber seine Erfahrung machen, aber ich habe mir zum Beispiel viele Uhren hätte ich mir ersparen können. Ich hatte auch mal eine Phase, das ist ein bisschen untergegangen vorhin, nach der G-Shock hatte ich so eine Phase mit Armani-Uhren. Das habe ich vorhin extra nicht gesagt. So eine Phase mit Armani-Uhren, ne? Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, heute würde ich das auch nicht mehr machen, ne? Das ist. Ich meine, sie sind ja nicht hässlich. Sie sind ja nicht hässlich, die Uhren, aber so, sie waren voll teuer, sind auch, finde ich, auch jetzt noch teilweise echt teuer und das, was du dafür kriegst und es ist nur eine Mode. Das ist wirklich nur eine anführungsstrichene Modeuhr. Ziemlich überteuert. Und das Geld, was ich da reingesteckt habe, hätte ich einfach mal in so alte Valjoux-Kaliber-Uhren reinstecken können.
Ja.
Da wäre ich einzigartiger gewesen, hätte eine coolere Uhr, hätte eine Vintage-Uhr gehabt. Aber gut, der Kopf war noch nicht so, ne?
Nein, man muss dazulernen. Das kommt mit der Zeit und mit dem Alter wahrscheinlich. Aber so ist das halt. Und man muss die Fehler auch machen, glaube ich. Es ist manche Sachen, die musst du einfach machen, weil sonst. Also, ich glaube, wenn mir einer das damals gesagt hätte, dann bei so einer Geschichte hätte ich jetzt nicht viel Zeit dafür verschwendet. Und ich habe trotzdem meine Fehler gemacht in die Richtung, weil
ja,
so lernen wir.
Eben.
Oder
ich aber hast du Fall. Eine, weil du hast ja jetzt keine Uhr verkauft in dem Sinne, sagst du, aber hast du, weil die Frage ist jetzt auch blöd, aber so, hast du eine Uhr, wo du sagst auch, da warst du enttäuscht? Oder wahrscheinlich nicht jetzt. Ne? Oder weißt du, ich meine, so einen Kauf, wo du sagst, den hast du bereut?
Na, habe ich nee, noch ne? nicht. Also ich habe eine Uhr, die, da habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, sie zu verkaufen, weil ich sie einfach nicht so oft trage. Heute ist Speedy Tuesday und das ist auch die Speedmaster Reduced.
Ah,
okay. Ich wollte sie schon einige Male verkaufen. Und wenn irgendjemand mal sie mir abkaufen möchte, dann wäre das vielleicht sogar eine Möglichkeit. Aber ich habe es nie gemacht. Sehr cool. Sehr cool.
Ja, die geht aber momentan nicht vom Arm. Ne? Die ist eine geile Uhr, eine Speedy. Ja, Speedy Reduced ist, ja, die ist nicht schlecht, aber ich weiß, ja, das ist, du trägst auch die Sub, ne?
Ja.
Was noch?
Ich habe noch eine Milgauss. Das war so.
Oh, eine Milgauss.
Ja. Und jetzt eine Breitling Super Ocean Heritage 57 mit dem Regenbogenblatt. Mit wow. dem Regenbogenindizes, genau.
Indizes,
hm. Ja, genau.
Schön.
Ja.
Und wie bist du vom Breitling so? Ist das was, wo du sagst, ja, das ist schon, macht Spaß?
Das ist auch eine interessante Geschichte. War nie, ja. nie ein Fan, nie. Aber also wir haben immer versucht, für Breitling oder mit Breitling zu arbeiten.
Ja.
Und zwar Armbänder zu machen und das hat nie wirklich funktioniert. Und dann habe ich, glaube vor 2 Jahren in Basel auf der Messe die Geschäftsführung für Osteuropa und Österreich kennengelernt und bin mit denen ins Gespräch gekommen und dann ist es ein bisschen hin und her gegangen und die haben mich immer wieder mal eingeladen. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, wenn du da tiefer eintauchst in die Marke, ist schon eine interessante Marke. Es geht über die Navitimer hinaus. So. Und dann habe ich die Super Ocean Heritage, die klassische Dreizeigeruhr, die habe ich immer cool gefunden. Die war sehr schön meines Erachtens, aber es ist halt auch sehr ähnlich zur Submariner. Und dann eben dieses Jahr, wie sie diese neue Linie, diese Heritage 57 rausgebracht haben, haben wir gedacht so, boah, das ist es jetzt eigentlich. Und ja, dann habe ich zugeschlagen und jetzt bin ich glücklicher Besitzer einer von 250 Stück.
Und wollte sagen, mit dem Regenbogen.
Ja. Und das ist schon geil. Ich habe schon Angebote dafür bekommen. Und viele Fragen, wo sie die herbekommen sollen und wo es die gibt. Und ich so, ja, es gibt sie leider nicht mehr, aber es gibt noch eine andere mit einem blauen Zifferblatt. Aber davon gibt es auch nur 1000 Stück. Also müsste schnell sein. So, ja.
Mal schauen. Vielleicht aber der richtige Weg. Auch das wieder vielleicht der richtige Weg, rein vom Management oder von der Strategie gesehen, eine gute Verknappung zu machen in dem Moment. Ne?
Ja, ich glaube, die haben selber nicht gewusst, dass das gut funktionieren würde mit dem
Modell.
Bogen-IDCs. Und was ich so gehört habe, kommt die Uhr generell sehr gut an. Sie hat ein 38 mm Gehäuse, zwar jetzt ein modifiziertes Ätherwerk, also kein In-House, ist aber 100 Meter wasserresistent, also voll okay. Und die 42 mm Lünette ist auch ganz spannend. Sie sitzt sehr angenehm am Handgelenk, muss ich sagen.
Glaube ich.
Und sie ist ein bisschen anders von dem, was man normal gewöhnt ist, glaube ich einfach. Und das macht es einfach aus.
Ich finde, das ist eine mutige Uhr. Also sie ist mutig, sie ist anders und das macht es auch wieder so speziell. Und du bist auch vom Typ, also dir steht es ja auch, weil du bist ja auch nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, du bist kein langweiliger Typ, du bist sehr Fashion, also Fashion-Style, finde ich, du hast einen eigenen Style und das ist, damit untermalst du das auch, dein Typ, so, und mit so einer Uhr. Das ist ja, seien wir mal ehrlich, du strahlst ja auch mit einer Uhr irgendwo ein gewisses Statement aus und auch einen gewissen Geschmack. gewissen Geschmack und vielleicht auch eine gewisse Zugehörigkeit. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Omega, bin ich auch jetzt das erste Mal einen Schritt weitergegangen in dem Luxusbereich, wo ich sage, hey, ich gebe jetzt nicht nur Rolex immer die Chance, sondern ich gucke jetzt auch mal weiter. Ne? Und das ist jetzt so quasi die erste richtige Luxusuhr von einer anderen Marke, ja, die ich auch mir neu gekauft habe beim Konzessionär. Ne? Also ich habe ganz klar damals das Video gemacht zu der Speedy und dann bin ich zum Konzi gefahren, der mir die Uhr zur Verfügung gegeben hat für das Video und habe gesagt, ey, mir gefällt die Uhr so geil, ich brauche die. Ne? Das, ja, und er so, ja, ich weiß, ne? Sagt er. Und er sagt, ist doch vernünftig, kaufen Sie sich doch mal auch mal eine Speedmaster, sagt er. Ne? Er selber hat auch eine Speedmaster, auch in seiner Sammlung und er meint auch, das ist eine super geile Uhr. Ne? Das ist,
ja.
Und wobei die jetzt natürlich, da ist, an der ist jetzt zum Beispiel nichts Spannendes. Die Uhr ist einfach wirklich, ich vergleiche es auch gerne wie eine Submarine, die kannst du immer rausholen, weil die stirbt nicht. Die ist, Design ist, glaube ich, das, besser kann man auch vieles gar nicht mehr machen bei einer Sub.
Ja, ja, das stimmt schon. Die Sub ist wirklich, also speziell die Speedy und die Sub machen mir extrem viel Spaß zum Tragen, weil sie so vielseitig sind. Du kannst jedes Band drauf tun, meines Erachtens, also weil du hast es eh gesehen, ich glaube in der ersten Folge von Battle of the Bracelets mit Mike, da habe ich unkonventionelle Methoden verwendet auf der Submarina, die man eigentlich nicht machen würde.
Aber machen würde,
es,
ja.
Es geht auch, wenn man möchte und wenn man der Typ dafür ist, dann ist das eine Möglichkeit. Und die Speedy treibt das noch meines Erachtens eine Spur weiter, weil sie doch etwas eleganter oder etwas, wie soll ich sagen, klassischer ist.
Klassischer, konservativer, ja, eigentlich konservativ an sich vom Design, zeitlos, aber siehst du ja auch wie hier, das Band. Das,
ja.
Du könntest jetzt auch ein rotes, ja, da dran knallen, du könntest ein blaues da dran knallen.
Absolut, ja.
An einer anderen Uhr würde es vielleicht ulkig aussehen, an der sieht es einfach gut aus. Stylisch. So, und das ist, obwohl es eigentlich ein reines Instrument, also eine reine Toolwatch ist.
Ne? So, ist absolut, ja.
Und auch mit dem Plexi, ne? Also es ist auch Plexi, ich liebe Plexigläser, ne? Also ich wäre nicht sauer, wenn heutzutage viele neue Uhren auch nur Plexiglas hätten. Also ich finde Plexi sexy.
Ja, es ist schon cool. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch pflegeleicht und wenn du Glück hast mit diesen Pasten, kannst etwaige Kratzer auch relativ schnell wieder rausbekommen. Also ist schon ganz cool. Bleiben wir gleich bei der Speedy. Ich habe eine Frage.
Ja.
Tauschst du das Band zwischendurch?
Ja.
Ja.
Cool. Ja. Ja. Also ich mache das auch selber, ne? Also ja. Ich habe auch das Metallband selber. Ich dachte erst, weil ich kenne mich ja mit den Rolex-Bändern aus und dann dachte ich, bei der Speedy, wie sieht das da aus? Und ich will natürlich nicht möglichst Kratzer machen. Also was habe ich gemacht? Habe ich unten alles abgeklebt mit Tesafilm und habe dann mit meinem Besteck dann das Band aber super schnell abgekriegt. Ne? Ich muss dazu sagen, das Stahlband gefällt mir von der Speedy vom Tragekomfort gut.
Ja.
Aber ich finde, optisch gefällt mir das Original, was hierbei mitgeliefert worden ist, also das aktuelle Stahlband, gefällt mir nicht so gut an der.
Ja.
Weil ich finde, das passt eher zu einer Seamaster, aber nicht zu einer Speedmaster. Zu einer Speedmaster würde ein dreigliedriges passen, so wie sie es früher auch hatten. Wie sie es ja jetzt machen bei dieser Ed White Edition.
Genau, ne? Ja.
Eher dieses, ich sag jetzt mal, Oyster-ähnliche Band. Das passt zu der besser. Und mir hat jetzt einer, auch so ein Omega-Freak aus von Adriano, von seinem, wie heißt das nochmal, Telegram-Chat. Da hat mir einer einen Tipp gegeben, ich muss nochmal nachgucken, wie die Referenznummer heißt, aber er hat mir eine Bandnummer gegeben und er meint, du kannst an der neuen oder aktuellen Speedy, kannst du die Bänder aus den 90er Jahren dran machen, Stahlbänder.
Das kann auch schon gut sein, ja.
Die kosten irgendwie 500 € meinte er, oder 450 €, die kannst du bestellen. Die haben halt auch noch diese Klappschließe, wie bei den alten Rolex, diese alten Klapperbänder. Und das ist super bequem, sagt er, und das kannst du da dran knallen und dann alles gut. Und dann hast du ein cooles Stahlband, ne? Und machst du auch nicht Geld damit kaputt oder machst da nichts verkehrt, weil das Band hält seinen Wert, ist gut. Und solange du es noch neu kriegst, bestellen kannst, überlege ich jetzt mal irgendwann mal, wenn mal die 400 über sind, dass man sagt, ich bestelle mir mal einfach mal so ein Stahlband, ne? Aber ich trage eigentlich unheimlich gerne die Speedy an Lederarmbänder oder NATO und dann will ich mir das eigentlich nicht dadurch versauen, sage ich mal, weil eigentlich ist das meine Strap Queen. Das ist meine Strap Queen.
Ja? Ja, ja, es stimmt auch, absolut. Ja. Also das ist das Spannende bei der Speedy Community. Dort wird viel ausprobiert zum Thema Armband und zu diesem ganzen Styling auch mit der Uhr. Und das finde ich faszinierend eigentlich. Das sieht man bei Rolex weniger, im Vintage-Bereich mehr natürlich.
Mehr?
Aber da eines der Stahlmodelle wirst du selten, eines der neueren Stahlmodelle wirst du selten auf einem Armband sehen als auf dem Stahl.
Ich finde auch, also das ist aber nur meine subjektive Meinung. Ich finde bei einer neuen, mir gefällt es auch nicht. Also ich würde jetzt auch schon mal, ich habe ja die Pepsi auch, ich habe auch die Batman, die alte allerdings am Oyster.
Ja, ja.
Und ich würde da kein Lederband dran machen oder kein, ich finde, das sieht auch nicht aus. Weil dadurch, weil wie du vorhin schon sagtest, die sind zu wuchtig. Ja. Du hast einen Korpus, die sieht wirklich aus. Die neuen Rolex sehen ja aus wie aus, wirklich aus dem Block gefräst.
Ne? Richtig,
und,
ja.
Und so ein Industrial-Style. Und da finde ich, wäre es dann, der Kontrast gefällt mir einfach nicht. Das sieht komisch aus. Das sieht auch aus, wie als ob du einen nagelneuen Mercedes-AMG nimmst und machst da Vintage-Streifen von einem, weiß nicht, 70er-Jahre-Mercedes dran. Das sieht einfach behämmert aus. So, und ich glaube, deswegen, das ist so ein Grund. Aber bei Vintage-Rolex, so gerade so eine alte Sub oder eine GMT oder Datejust auch, alte Datejust am Lederband, boah. Ja, das ist schon...
Auch die Day-Dates sehen super aus, ja. Also ich habe gerade unlängst für einen meiner Kunden ein Band gemacht, angefertigt, also extra so ein richtiges Vintage-Band, ja. Und das für seine Day-Date, also schon richtig cool. So richtig Vintage, schaut echt super aus, ja.
Ja, das ist, also so eine Vintage würde ich auch am Lederband mal tragen. Dafür würde ich auch das Präsidentenband mal abmachen und dann mal...
Absolut, ja. Wobei das Präsidentenband ist schon richtig cool auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ist halt, ne? Gerade letztens hat noch der Burak im Livestream mich ja gefragt, welche Uhr als nächstes kommen könnte. Und da habe ich gesagt, so Falling in Love mit einer alten Day-Date. 1803, Knickblatt. Boah. Mit dem großen, hohen Plexiglas drauf. Das ist so eine richtige Mafiosi-Uhr. So eine richtige, das ist einfach geil. Und dann muss ich so schön lässig schlackern. Und ganz ehrlich, siehst du, ich sehe da auch keine Zuhälter oder Vollidioten damit, ich habe auch jetzt nicht mit solchen Leuten was zu tun, aber ich sage jetzt mal, wenn ich eine Daydate sehe und auch eine alte Daydate, dann immer nur an so ältere Herren, ne, so ältere Leute, so ein älterer Mann, noch so schön mit Brustbehaarung und der hat die dann so und trinkt sein Maß Bier und hat dann so seine Daydate, ne? Und das ist so für mich wie so ein, das ist so ein richtig Statussymbol. Daydate ist...
Das ist schon cool, ja.
Ist auch, glaube ich, eigentlich die Königin der von Rolex-Uhren. Ne? Auch wenn man immer sagt Daytona und Sub, aber die Day-Date ist halt Day-Date.
Ja, absolut. Absolut. Definitiv.
Was ist bei dir noch so eine Uhr, wo du sagst, das würde dich noch reizen?
Also im Moment bin ich sehr zufrieden. Also bin gerade auch, also ich habe mir gerade erst eine Royal Oak geholt, aber eine Vintage auch, ja.
A-Serie ist nicht, ne?
Nein, Day-Date mit Mondphase, Bicolor. 36 mm, ich glaube 25594 SA, wenn ich mich nicht ganz täusche, und da habe ich auch so eine ähnliche Geschichte, wie du jetzt gerade mit der Oyster Quartz auch erzählt hast. Zu wenig recherchiert. Ich wollte sie unbedingt haben. Habe auch das Geld dafür gehabt. Und bei mir ist es so, ich kaufe mir Uhren nur, wenn ich gewisses Achievement oder so einen Meilenstein in meinem Leben habe, wo ich sage, okay, da möchte ich mir das jetzt gönnen. Das ist dann aber auch diese Uhr, die das dann repräsentiert.
Eine Belohnung.
Eine Belohnung, ja. Und ja, jetzt ist sie im Service. Ich habe Gott sei Dank coole Leute hier kennengelernt über Instagram, die sich auch sehr gut mit dem Thema Servicierung von Royal Oaks auskennen. Aha. Und dort ist sie jetzt in sicheren Händen. Und sie ist dann auch leider stehen geblieben. Und jetzt warte ich auf die Rechnung sozusagen zusätzlich. Aber es ist okay. Also ich bin super glücklich mit der Uhr. Sie wurde leider auch überpoliert und ja, hat seinen ganz eigenen Charakter. Aber mal sehen.
Aber ich sag mal, ein guter Polierer oder ein guter, ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der das täglich macht. Also der ist bei einem ganz großen Uhrenhersteller auch also angestellt und macht das nur. Der macht nur Politurarbeit.
Ja, genau.
Nur,
ja. Ganzen,
nichts anderes. Auch auflasern. Und er sagt, Luca, was heute schon möglich ist, das ist schon heftig. Wenn du jemanden hast, der das wirklich gut drauf hat, ich kann dir eine Uhr so reparieren, sagt er, ja, dass sie aussieht wie nie poliert, ne? Also theoretisch, das geht. Auch die Kanten so scharf machen, das geht alles, ne? Nur braucht seine Zeit und es muss ein richtiger Mann dran, der es kann. Genau. Oder eine Frau, ne? Also das ist so. Und vieles, sagt er, das Problem ist auch, die Konzessionäre, viele Uhrmacher sind auch daran geschult, wie zum Beispiel bei Rolex, müssen bei Rolex auch die Schulung machen, auch was die Politur angeht. Aber wenn du das, sage ich mal, nicht jeden Tag machst, er sagt, es ist ja was anderes, wenn einer das jeden Tag macht, 24 Stunden, 7, immer das Gleiche, oder wenn einer, ein Uhrmacher, der eigentlich nur Uhrwerke macht, ab und zu auch mal eine Politur macht. Ja, er sagt, da trennt sich das schon die Spreu vom Weizen.
Ja. Genau, das ist es ja. Ja, eben der eine Bekannte, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist auch zertifiziert von Audemars Piguet und der macht auch nur das, wirklich jeden Tag nur polieren. Und das ist genau sein Ding. Und der kann das auch gut. Es wäre super interessant, also ich habe mir schon überlegt, mit ihm dann auch so eine Story zu machen zu dem Thema polieren oder nicht polieren. Weil auch da gibt es eben, genauso wie du gerade gesagt hast, so diese Missinformation zu dem Thema, was ist eigentlich hinter diesem Mythos lieber unpoliert als poliert. Und das stimmt halt. Also wenn du da jemanden hast, der das nicht jeden Tag macht oder der das noch nie gelernt hat richtig, dann ist natürlich nicht gut, wenn die Uhr schon poliert worden ist.
Richtig. Muss man auch sagen, ja. Also ich bin da immer so, wie soll ich das sagen? Also wenn ich jetzt eine neue Uhr habe, ich habe jetzt eine Batman, die überlege ich jetzt zu verkaufen oder die habe ich jetzt zum Verkauf stehen, mal gucken. Also wer Interesse hat, kann sich melden. Auf jeden Fall die Batman am Oyster und die ist unpoliert. Da sind Kratzer drauf, unpoliert. Die würde ich jetzt auch nicht polieren lassen. Die würde ich auch nicht die nächsten 10 Jahre polieren lassen, selbst wenn ich sie behalte. Das würde ich so lassen. Ja. Ne? Aber irgendwann so, ich sag mal in 15 oder 20 Jahren, wenn wirklich auch mal so richtige Einschläge sind. Ne? Also Kratzer bin ich ein Freund von, aber so Schläge, wo so wirklich Kanten weggebrochen sind, das würde ich auch alles auflasern lassen, weil das stört mich dann. Ne? Das ist ja wie, als ob ich jetzt ein Stück Zahn weg hätte. Das würde ich ja auch machen lassen. So, und das würde ich machen und generell gegen Politur spricht gar nichts, wenn es richtig gemacht worden ist. Ich lasse ja mein Auto, den Lack von meinem Auto lasse ich ja auch polieren. Damit werte ich ja den Wagen auch auf. So.
Genau.
So, ne? Und es muss nur richtig gemacht werden, weil sonst machst du wirklich viel kaputt. Ne? Das ist so. Oder man ist mutig und hat einen so einen guten Mann, wie du jetzt auch hast, wo du sagst, der kann sogar vielleicht eine, in Anführungsstrichen, schon abgelutschte Uhr vielleicht noch irgendwie hinkriegen.
Ja.
Also es gibt Leute, die können doch Wunder vollbringen teilweise. Das ist echt...
Stimmt.
Ja.
Ja. Was steht bei dir als nächstes an, weil du sagst, du möchtest die Batman verkaufen? Hast du da schon was im Kopf, was kommen soll?
Ja. Also eigentlich habe ich im Kopf, die sollte ich eigentlich schon längst kriegen dieses Jahr, eine Daytona, die neue Keramik Panda.
Ja, schön.
Für mich einer der, auch wenn sie jetzt gehypt ist und so, das ist jetzt hier nicht die Flagge wegen Hype, sondern einfach wirklich, weil ich, als sie rauskam, ich habe die gesehen auf Basel, ich so, das ist es, so muss sie sein. So hätte der Vorgänger sein müssen, nach der Zenit. Ne? So, meine Begriffe, auch der Nachfolger schön, du hast ja auch die Daytona, ne?
Ja, die gehört auch nicht mir. Also nicht.
Achso, ich dachte, das wäre deine.
Nein. Also was ich mache auf meinem Instagram sehr viel, ist eben diese Stylings und da borge ich mir Uhren von Bekannten auch aus oder so. Oder auch von den Händlern oder Konzessionären und zeige einfach, was möglich ist, wenn du ein anderes Band drauf tust. Und da hatte ich sie, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ein Fan geworden. Also ich war vorher nicht so ein großer Fan von der Daytona, aber ich muss schon sagen, sie sitzt unglaublich im Handgelenk.
Und das einer ist der geilsten Uhren vom Tragekomfort auch. Wunderbar. Ja. Und sie ist so unpraktisch, weil sie ist eigentlich schlecht ablesbar, finde ich. Von vielen Chronographen ist sie die schlecht ablesbarste. Sie ist aber auch total einfach, weil kein Datum drin ist, wie bei der Speedy. Die ist komplett reduziert auf das Wesentlichste und ist trotzdem geil. Also wirklich, also man muss, entweder mag man es oder nicht, aber es ist eine Daytona, ist ähnlich auch wie eine Day-Date vom Tragekomfort mit einer der besten Uhren. Wirklich, das Gehäuse ist, deswegen auch, kennst du meine Yachtmaster, die Gelb-Gold, die ich habe?
Nein, aber ich kann gleich
mal schauen. Guck mal bei mir im... Geht das parallel?
Mhm,
oder gib mal die... oder Referenz. Ne? Das ist die mit dem Onyx.
Ja. Die ist schön, ja.
Das ist die Uhr ohne Mist. Das ist die Uhr, wo ich am meisten positiv drauf angesprochen werde. Und die meisten sagen, die ist ja geil. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, die Uhr.
Und die ist richtig schön, ja.
Ne? Weder protzig, sonst was die Leute sagen. Vor allem, wenn du die live siehst, sagen die, boah, ist das eine schöne, edle Golduhr. Total. Ja. Ne? Und trotzdem sportlich. Ne? Ist nicht rein dressig, auch sportlich. Du kannst die. Ich hatte jetzt die ganze Zeit im Urlaub am Gardasee.
Ja.
Und Top-Uhr. Und auch die, das ist das Witzige, die hat das Gehäuse, die Yachtmaster hat, das wissen viele nicht, das gleiche Gehäuse oder die Gehäuseform wie die Daytona beziehungsweise die Goldmodelle der Daytona. Die teilen sich das gleiche Gehäuse.
Cool. Das gleiche.
Habe ich nicht gewusst. Und, ja, und wie gesagt, die als damals die Panda rauskam, die Panda Daytona 2016 war das, da habe ich gesagt, Mensch, das ist es, weil das kombiniert die Vintage-Lünette, diese Keramik-Schwarz, ähnlich wie diese Acryl-Lünetten früher, ne? Und trotzdem diese Ringe, die schwarzen Katalysatorenkreise, wie bei der Zenith, die ich ja auch habe. Ich habe die Zenith-Daytona, habe ich zum Beispiel. Und das war bis dato eigentlich meine absolute Lieblings-Daytona. Aber als die dann die neue rauskam, also die macht schon, ja, ich glaube, wird schwierig. Wenn ich beide dann habe, ich hoffe, die Zenith bleibt dann. Aber kann auch sein, dass ich mich vielleicht dann eher für die neue entscheide, weil ich finde die wunderschön. Ne? Meine Mutter hat die. Meine Mutter hat leider, oder was heißt leider, ich habe damals... Wir haben beide beim Konzessionär halt vorgesprochen. Sie hatte halt eher Glück gehabt. Sie hat die eher gekriegt. Ja, ne? Deswegen, ich warte noch und jetzt durch Corona verschiebt sich das jetzt nochmal ein halbes Jahr.
Ja.
Locker.
Ja.
Halbes Jahr bis ein Jahr, weil die Liefersituation, muss ich dir ja nicht sagen, du weißt es selber, es ist, ja. Und ich bin nicht bereit, sage ich mal, den Graupreis von 20, 25, das sehe ich auch nicht ein.
Bin ich ganz ehrlich. Na, absolut. Ne? Ne? Das ist, ich glaube nicht, das, also da kann man dann warten. Also wenn man weiß, dass man eine bekommt, dann ist es kein Problem, dann wartet man halt. Aber
so, und ich habe ja auch eine Daytona, ne? Also ich habe ja die Zenith und das ist bei Zenith ist ja wieder was anderes, weil die wird nicht mehr gebaut. Das ist eine Vintage, Neo Vintage. Ja. Und da ist es, da musst du halt den Preis zahlen, der aufgerufen wird. So, das ist ja ein Sammlerwert.
Richtig, ne? Richtig,
ja. So, und da bin ich ja beruhigt und froh. Ich habe damals auch zu einer guten Zeit die noch geholt. Auch witzig, das ist die Uhr, wo ich meine GMT Master damals für abgegeben habe, die Pepsi, die alte Vintage.
Ja. Ja.
Die habe ich dafür in Zahlung gegeben. Ich habe dann noch damals, glaube ich, 1.700 Euro drauf bezahlt. Also ich habe irgendwas mit 9,95 habe ich für die Zenith Daytona. Vor fünf Jahren war das? Ja, ne? Fünf Jahre. Oh, ein guter Deal.
Ja, war echt ein guter Deal.
Ne? Ja, aber ich habe schon gemerkt, weil ich habe gesagt, boah, Schatz, ey, die kosten bald 10 und dann 11 und dann sehe ich das nicht mehr ein. Ne? Also damals, ja. Ich sehe das ja nicht ein, so viel Geld für eine Uhr auszugeben. Ne? Also irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Und da habe ich noch gesagt, ich glaube, ich muss das holen, weil sonst werde ich vielleicht nachher das nicht mehr machen. Und war auch die richtige Entscheidung.
Ja,
also es war kein Spekulatives dahinter, sondern einfach, ich habe in dem Moment gedacht, jetzt noch auf den Zug draufspringen, weil sonst machst du es nicht mehr.
Genau so ist es, ja.
Und deswegen sage ich immer den Leuten, überlegen ja, beschäftigen ja, aber auch nicht zu lange vor sich herschieben, weil dann wirst du es auch nicht mehr machen.
Genau. Ja, dann ist es irgendwann vorbei, weil... Wenn der Preis dann nicht mehr dem entspricht, was man bereit ist zu zahlen, dann ja.
Ja.
Dann macht es auch keinen Sinn mehr. Da muss man sich, überlegen, sucht man was Neues. Gibt ja viel.
Ja,
oder ist es ein Produkt, das man unbedingt haben will? Na, dann wird es schwieriger.
Also ich kann sagen, bei der ist es so, ne, das war wirklich der Kauf und also die macht der Daytona, ganz ehrlich, das Leben schwer, die hier. Ich trage meine Zenith Daytona nicht, ich trage die. Ne? Und nach dem Urlaub habe ich die goldene Yachtmaster weggelegt und habe mich auf die gefreut.
Ja.
Und selbst meine Anna, die Anna ist ja sehr Rolex-Fan auch geworden und findet auch die Submariner gut, Dayjust gut, Day-Day findet es auch gut, also auch Daytona. Die mag zum Beispiel überhaupt nicht so Richard Mille Patek, kann die gar nichts mit anfangen. Ne?
Ja.
AP Royal Oak findet sie auch ganz gut. Aber seitdem ich die habe, sagt sie, Luca, das ist eine Uhr, die steht dir total, das ist eine Uhr, mit der kannst du alt werden, das ist so, die ist auch nie außer Mode, ne? Ich so, ja, ist auch nicht, das ist, ne? Nur ein Manko hat die ist nicht wasserdicht.
Ja, das ist
das ist das große.
Ja, das stimmt leider.
Also wäre die 100 Meter wasserdicht, dann wäre die Daytona puh, dann hätte es richtig schwer gegen die Daytona, weil.
Das stimmt.
Ne? Weil du bist ja auch so, glaube ich, ne? Du bist ja auch so eine Wassermaus, ne? Gehst ja gerne ins Wasser, habe ich gesehen.
Voll.
Ja, ja.
Aber ich nehme die Uhr meistens nicht mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Weil, oder wenn du den See verlierst, ne?
Ja, das wäre blöd. Und dementsprechend, ja. Also ist für mich nicht so wichtig, aber ich gebe dir absolut recht. Ich vergesse oft, dass die Uhr am Handgelenk ist. Und dann denke ich mir so, okay, ich würde jetzt ganz gerne in den See springen. Aber trotzdem intuitiv machst du so den Check, ist da noch was am Handgelenk? Okay, es ist was am Handgelenk, lieber runter tun und dann in den See. So. Ja, ist blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich schon manchmal gern, dass bei manchen Uhren drauf, also bei vielen ist es ja, aber bei der Speedy wäre es auch ganz cool, wenn das so wäre, ja.
Ich glaube, technisch ist das ja machbar, ne? Technisch wäre es machbar, glaube ich, für die. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber die wollen, müssen es nicht, wollen es nicht. Ja, im Weltall ist auch kein Wasser, ne? In dem Sinne, ne? Brauchst du kein. Ja.
Ne? Ja. Also, das habe ich noch nicht gesehen, weil der Watchlex schreibt gerade, dass Omega sagt, dass man mit der Speedy schwimmen gehen kann. Muss ich mir mal
Mir hat letztens auch einer mal, letztens schon längerer Livestream her, da hat auch einer drunter geschrieben, eiskalt, ich gehe mit der schwimmen, ich mache alles mit der Sauna. Der war komplett. Also ich bei 50 ATM oder hier 50 Meter gehe ich nicht schwimmen. Mache ich nicht.
Na, ich auch nicht.
Ich gehe auch nicht duschen. Das riskiere ich nicht. Also mein Konzessionär hat auch gesagt, Luca, ich kann es dir nur sagen, mach es nicht. So, ne? Ja. Ich nehme mir nachher nichts davon an. So, und deswegen, das ist 100 Meter ist kein Problem. Alles, was 100 Meter ist, kannst du machen eigentlich. Das.
Ja.
Ne? Aber ich lasse auch zum Beispiel alle 2 Jahre bei meinen Uhren immer einen Check machen.
Okay,
immer vorsichtshalber am Wasserdichtigkeitscheck.
Ja, das ist gut, ja.
Aber auch das machst du nur, weil du in diesem Uhren-Game bist und so bescheuert bist. Weil vorher hättest du, wie gesagt, mein Stiefvater, der hat die 10 Jahre lang jeden Tag getragen, beim Grillen, beim Rasenmähen, beim Duschen, immer. Das hat dem gar nicht gejuckt. Und ich glaube, wenn du dir mehr diese Gedanken machst und auch viel mehr Uhren hast und weißt, oh, das kostet das, hier ist Revision da kriegst du die Teile nicht, da kriegst du die Teile, dann machst du dir auch zu viel Gedanken irgendwann, ne?
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
Kannst auch mit einer neuen Uhr, kann die dir auch absaufen. Kann auch passieren.
Sowieso, ja, sowieso.
Ich hatte auch einmal bei einer Rolex bei der neuen, die musste ich nach einem halben Jahr zu Neukölln bringen. Da hat die Datumscheibe nicht richtig funktioniert, ne? Da war auch ein Fehler, da war was weggebrochen, das mussten sie erneuern. War ja Garantiefall, aber trotzdem, ne? Auch da auch bei Rolex passiert das, ne?
Ja, so ist es. Luca? Mhm. Wir haben noch 1:30 Minuten, dementsprechend.
Oh!
Wir haben schon fast 1 Stunde hinter uns. Das finde ich richtig cool. Krass, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Ich denke, es wäre sicher super interessant, eine zweite Runde zu machen, weil ich glaube, wir können noch die ein oder andere Stunde quatschen. Es wäre super interessant.
Danke dir.
Ja, bitte gerne. Wo findet man dich? Kann man dich irgendwo abonnieren? Ich weiß, du machst YouTube.
Genau, also unter der Uhrenfabrik findet man mich auf YouTube oder hier auf Instagram. Und ich habe noch einen zweiten Kanal, Radu TV heißt der. Den gibt es auch auf Instagram. Da geht es mehr so um Fashion, Travel, Lifestyle und auf Twitch. Jetzt neu. Sehr cool. Da habe ich auch so einen Livestream-Kanal halt. Ja.
Sehr cool.
Genau.
Bin gespannt. Ne? Ja, wunderbar. Danke vielmals. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke an alle, die heute zugeschaut haben. War echt super. Und wir hören uns definitiv wieder.